Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich, Julius.
Wir sind jetzt nach all den Vorschauen endlich soweit, dass wir über Spiele reden können, denn die Europameisterschaft steht jetzt wirklich vor der Tür. Am Freitagabend gibt es das große Eröffnungsspiel Gastgeber Deutschland gegen Schottland. Dann folgen am Samstag und Sonntag jeweils auch drei Spiele. Das heißt, wir haben eine schöne runde Vorschaufolge für sieben kommende EM-Spiele. Und das wird dann auch ungefähr der Rhythmus sein, den wir während dieser ganzen Europameisterschaft beibehalten. Das heißt, gleich endlich nicht mehr Gruppenvorschauen und Co., Alex, sondern unser Hauptmetier. Wir gucken wieder auf einen Spieltag und wir sprechen über Spiele. Wir sprechen über die deutsche Nationalmannschaft in der Heim-EM, aber das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal bei spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort und jetzt ja, geht es endlich rein in den Fußballsommer. Bevor wir über Deutschland gegen Schottland reden, das ist das Eröffnungsspiel, Alex, erstmal die Frage, hast du langsam Lust jetzt? Es steht vor der Tür, morgen ist das Eröffnungsspiel, wir nehmen am Donnerstag auf.
Ich habe langsam Lust. Langsam ist das Stichwort. Ich glaube, es benötigt schon das erste Spiel, ne, damit wirklich die Vorfreude dann endgültig zum Tragen kommt. Ich glaube, es braucht einfach den Auftakt, logischerweise, damit man so richtig ins Turnier reinkommt. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie in der ganzen Bundesrepublik so viel Vorfreude, so viel Anspannung ist da noch gar nicht. Ich glaube, Deutschland muss hier erstmal den Kickoff machen und dann optimalerweise gewinnen, damit so richtig, ne, die Euphorie, die Vorfreude im Land Einzug erhält. Bisher ist es noch ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch die Ruhe vor dem Sturm, Julius, ne?
Vielleicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon mehr vorfreudig. Also so langsam, ich merke die ganze Woche schon auch, es passiert viel drumherum, vorbereitet wird auf allen Ebenen rund um diese Spiele und vor allen Dingen habe ich einfach mir nochmal diesen Spielplan jetzt auch angeguckt, natürlich für uns und einfach, es ist dann wirklich zu mir durchgedröppelt so ein bisschen. Ab jetzt kann ich jeden Tag wieder 3-4 Spiele Fußball gucken. Alles ist im Free-TV eigentlich. Heißt, wir können auch mit vielen, vielen Leuten drüber reden. Das ist ja auch immer so ein Ding, was so ein Turnier ein bisschen attraktiver macht, finde ich. Du hast viel mehr das Gefühl, wenn du dann mal draußen unterwegs bist, dass viel mehr Leute diese Spiele gucken, weil eben nichts hinter der Paywall so ein bisschen versteckt ist. Und das hat bei mir schon so doch eine gewisse Vorfreude ausgelöst. Das gilt dann natürlich auch für das Eröffnungsspiel, über das wir jetzt sprechen wollen und müssen. Deutschland empfängt Europa und am Freitagabend empfangen sie Schottland. Ja, es ist ein Spiel, das man gewinnen sollte. Wir haben sowieso relativ viele Auftaktspiele hier jetzt drin, wo ein vermeintlicher Favorit irgendwie mit beteiligt ist. Und wir haben das in den Vorschaufolgen gesagt, Alex, dieses Auftaktspiel ist wahrscheinlich mit das Wichtigste für all diese großen Nationen. Denn wenn du da ins Stolpern gerätst und deiner Favoritenrolle direkt zu Beginn nicht gerecht wirst, dann sind all diese Gruppen recht eng, ne? Also es ist schon erstens ein gewisser Druck drauf, der vielleicht durch diese 4 dritten Plätze ein bisschen abgemildert wird, aber trotzdem ist es ein bisschen Druck drauf. Und gerade aus deutscher Sicht, müssen wir sagen, mehr als aus allen anderen Ländern Sicht. Ich glaube schon, es geht darum, guten Eindruck zu machen. Denn wenn man das nicht schafft, dann könnte man mehr in Alex Trücker vor Freude zurückfallen.
Ja, Moment, das klingt jetzt so, als hätte ich gar keine und wäre komplett bedröppelt. Nee, aber du hast völlig recht, man sollte mit Schwung in das Turnier starten, erst recht, weil es ein Heimturnier ist. Und wenn du ja aus der kleinen Vorfreude viel Freude und Euphorie machen willst, musst du natürlich einen guten Start hinlegen, brauchst einen Sieg, solltest einen Sieg einfahren. Und wir wissen ja von den letzten beiden großen Turnieren, WM und EM, genau das ist den Deutschen nicht gelungen, oder WM zumindest. Da gab es ja direkt eine Niederlage gegen Mexiko zum Beispiel zum Auftakt. Auch bei der letzten EM WM sah es auch nicht gut aus, wobei es ja zwischenzeitlich gut aussah, weil du gegen Japan alles im Griff hattest, dann hast du auch verloren. Du kamst halt direkt unter Druck und ja, die Stimmung war dann nicht so euphorisch. Du hast es natürlich angesprochen, der dritte Platz mildert das Ganze ab. Also ein Ausrutscher, den kannst du dir natürlich erlauben, weil vier der sechs Gruppendritten auch weiterkommen. Aber du solltest wirklich mit einem Sieg jetzt mal starten, den Schwung mitnehmen, ne? Das Land quasi hinter dich bringen. Deswegen, es ist auch ein bisschen Druck natürlich da, weil die Erwartungshaltung logischerweise sehr, sehr groß ist ans DFB-Team. Aber man hofft ja schon, dass es nicht wieder schief geht im ersten Spiel, sondern dass sie jetzt wirklich mal mit einem Sieg starten.
Ja, und ich meine, prinzipiell sind sie auch der Favorit. Trotzdem muss man sagen, dass Schottland eine dieser Mannschaften ist, die zumindest immer in der Lage ist, dich zu bestrafen, wenn du eben nicht auf dem höchsten Niveau agierst. Und das ist ja auch was, da müssen wir bei Deutschland eben auf diese relativ traumatische Erfahrung in den letzten Wettbewerben schauen. Das ist ja schon was, was wir immer gesehen haben. Dass man bei Deutschland dann eben gegen Japan, gegen Südkorea, wenn man eben wirklich nicht die Topleistung gebracht hat, unterlag. Und ich sehe Schottland schon auch in der Qualität, wo man sagen muss, natürlich können die auch solche Leistungen bestrafen. Wir haben da mit Andy Robertson einen Führungsspieler, der alles gewonnen hat unter Klopp bei Liverpool. Wir haben da mit Scott McTominay jemanden, der gerade in der Nationalmannschaft sich auch als ziemlich torgefährlicher Mittelfeldspieler zeigt, kopfballstark ist. Also das sind, finde ich, so ein bisschen die Schlüsselspieler, was dann wiederum Mut macht. Meiner Meinung nach haben sie ja in der wirklichen Sturmabteilung dann nicht diesen Outstanding-Spieler, der vielleicht durchgehend in der Lage ist, dich zu bestrafen. Das macht es vielleicht ein bisschen leichter. Vielleicht kann man sich den einen Ausrutscher leisten. Ich finde, da fehlt den Schotten so ein bisschen die Qualität, um richtig Angst zu machen. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt dann doch guter Dinge. Ich finde auch, wenn wir die gesamte Entwicklung unter Nagelsmann nehmen, nicht jedes Spiel war Gold, aber die Stimmung, die Positivität, die war durchaus zu spüren. Und das ist, glaube ich, schon so ein Faktor, dass ja jetzt auch jeder in der deutschen Nationalmannschaft weiß, also dieses Spiel werden wir gewinnen müssen.
Ja, Stimmung hast du angesprochen. Die wird, glaube ich, im Stadion sein, auch weil da viele, viele Schotten dabei sein werden. Ich glaube, einige tausend Schotten werden da sicherlich in München für eben jene tolle Stimmung sorgen. Du hast natürlich den Heimvorteil grundsätzlich als Deutschland bei der EM, aber ich glaube, gegen Schottland könnte das recht ausgeglichen sein von der Stimmung her. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, die Schotten reisefreudig, stimmungsfroh. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon so ein bisschen auf das Auftaktspiel, auch wegen der Paarung, auch aufgrund des Gegners, weil ich sehr, sehr gespannt bin auf die Schotten, die ja in ihrer Gruppe Zweiter wurden hinter Spanien in der EM-Quali, Norwegen vor sich oder hinter sich ließen. Also ja, den für mich eigentlich zweiten Favoriten in der Gruppe, klar deplacierten, 6 Punkte mehr als Norwegen in dieser Gruppe geholt, fand ich schon bemerkenswert. Also schon eine der Überraschungsteams bei dieser EM, dass sie sich so qualifiziert haben. Sie haben ja auch Spanien zu Hause geschlagen im ersten Spiel. Deswegen sollte man sie nicht unterschätzen. Auch du hast es völlig richtig angesprochen. Deutschland, ja, ist der große Favorit aus verschiedenen Gründen. Aber diese Schotten, die können sehr, sehr unbequem sein. Ich erwarte sie sehr, sehr defensiv. Ich glaube, kann sich gut vorstellen, dass sie mit Fünferkette auftreten. So sind sie zum Beispiel bei ihrer Niederlage in Spanien dann aufgetreten, haben versucht, hinten dicht zu machen und dann eben Nadelstiche setzen durch Konter, durch Umschaltsituationen, durch Standards. Vielleicht ist es auch ja eine kleine Geduldsprobe für die Deutschen gegen ja kampfstarke Schotten, vielleicht hinten dicht stehende Schotten, die erstmal ja zufrieden sind, wenn es sehr, sehr lange 0-0 steht.
Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Spielverlauf ist, den wir erwarten können. Finde aber, dass man am Ende dann nicht unbedingt, also aus meiner Sicht, nicht gegen Deutschland tippen sollte bei diesem Spiel. Und deswegen kommt das so ein bisschen mit rein. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es der höchste Kantersieg wird, dass es über 90 Minuten spektakulär aus deutscher Sicht wird. Ich glaube, man wird sich da so ein bisschen reinarbeiten müssen. Aber gerade das ist ja schon auch besser geworden. Ne? Gerade da haben wir in der deutschen Nationalmannschaft jetzt auch die Spieler, die auch gegen enge stehende Teams irgendwann diese Lösung finden. Oder es ist dann eben die Füllkrug-Einwechslung, die das Spiel nochmal verändert, auf einmal vorne auf der Stürmerposition. Deswegen ist mein Tipp nicht nur, dass Deutschland gewinnt, das gibt auch nur 1,30er Quoten, sondern mein Tipp ist, dass Deutschland ohne Gegentor gewinnt, dass wir hier ein Spiel sehen, wo Schottland vielleicht auch lange gegenhalten kann, wo sie aber eben dann doch in der Offensive auch vielleicht ein bisschen ja, ungefährlicher noch sind, als sie es aus meiner Sicht eh schon manchmal sind, weil sie sich auf diese Defensive konzentrieren müssen, weil Deutschland viel den Ball haben wird und sich da auch ganz gut bewegt mittlerweile. Trotzdem wird Deutschland den Erfolgsmoment haben, mindestens einmal. Auch ein Handicap-Tipp ist jetzt nicht so weit hergeholt, wenn der Gegner kein Tor schießt, dann reichen zwei, aber für mich, glaube ich, die Kombi aus Deutschland gewinnt und Schottland trifft nicht. Das ist mein Tipp beim Eröffnungsspiel zur EM.
Das klingt nach 2:0. Ich glaube, das war in der, ich habe es in der Vorschau kurz angeteased in unserem, ich glaube, das war die Langzeitwettenvorschau, wo wir unseren Turnierbaum durchgetippt haben, dass ich mir als Ergebnis sehr gut ein 2:0 vorstellen kann. Und da sind wir dann bei dir. Der 2:0-Sieg Deutschland. Der bringt dann natürlich viel, viel spannendere Quoten mit sich, in aller Regel Zweierquoten, als wenn man hier nur auf Deutschland tippt. Ja, unterm Strich, ein frühes Tor würde natürlich dem Spiel und dem deutschen Spiel gut tun, wenn die Schotten dann vielleicht nicht mehr ganz so defensiv stehen können. Ich bin gespannt. Gleichzeitig wirst du natürlich auch eine gewisse Nervosität haben, ne? Du willst ja nicht direkt ins offene Messer rennen und dich auskontern lassen. Deutschland wird aber, glaube ich, schon auch ganz klar mehr Ballbesitz haben und ja, versuchen sehr, sehr dominant zu sein. Von daher, ja, mich würde es auch enorm enttäuschen, wenn sie wieder ihr Auftaktspiel nicht gewinnen können. Und das, ich setze da auch drauf, dass du brauchst auch diesen Sieg zum Auftakt, um noch mehr Euphorie zu schüren. Und ich denke, den gibt es jetzt auch. Das ist, ja, es ist mal wieder an der Zeit, Julius, dass man ein Auftaktspiel gewinnt. Von daher, ob es jetzt unbedingt, ja, wirklich besagtes 2:0 oder besagtes 1:0, 3:0 wird. Ich traue dieser deutschen Mannschaft auch immer mal zu, hinten einmal nicht ganz so gut aufzupassen. Das hat man bei den letzten Spielen ja schon gesehen. Sie werden, ja, jetzt nicht komplett 90 Minuten sattelfest hinten sein, aber unterm Strich, Deutschland gewinnt das und hoffentlich, wie du sagst, mit zu Null oder mit Handicap, damit auch ein bisschen, ja, Sicherheit in die Mannschaft kommt. Also Deutschland Auftaktsieg ist auch mein Tipp.
Sehr schön. Das sind doch gute Nachrichten schon mal für den Gastgeber zu Beginn. Wer wissen möchte, wie nicht nur Alex und ich dieses Spiel einschätzen, sondern zum Beispiel auch Guido Buchwald und Turid Knack, das sind nämlich die beiden Gäste bei Beidfüßig, dem Wettbasis-Videoformat. Der kann da natürlich gerne mal reinschauen. Beidfüßig sowieso sehr extensiv dabei, was die EM-Begleitung angeht. Videoformat, wer also nicht nur in Podcast-Form, nicht nur von Alex und mir Tipps haben möchte, dem sei auf jeden Fall nochmal ans Herz gelegt. Schaut euch mal Beidfüßig an, das Wettbasis-Videoformat. Auch da könnt ihr euch nochmal Tipps abholen, wenn ihr das dann möchtet.
Ja, gibt es
Wir
auf YouTube übrigens. Wo findet man das? Auf YouTube und natürlich auf der Wettbasis-Webseite ist es auch verbaut. Kann man jedem ans Herz legen. Vor allem gibt es ganz, ganz viele Folgen. Ich glaube, jeden Tag gibt es eine neue Folge, eine Special-Folge nur zu Deutschland, Schottland, aber auch viele andere Folgen zu den anderen Spielen. Es gibt auch Vorschauen mit immer wieder wechselnden Experten. Also ein sehr, sehr, ja, schönes Format, dass man jemand ans Herz legen kann. Neben unserem Format natürlich, Julius. Ist auch
Das sei
hoffentlich sehr
auch jedem ans
schönes.
Herz gelegt, ja. Uns ist ans Herz gelegt, dass wir jetzt Ungarn-Schweiz besprechen. Das erste Spiel am Samstag, dann dem ersten quasi richtigen Spieltag ja auch. Und Ungarn-Schweiz finde ich auch durchaus ein spannendes Spiel, weil wir eben hier über die Gruppe A weiterhin reden, wo wir Deutschland ja als Favoriten ausgemacht haben. Dann haben wir gesagt haben, Schweiz, Schottland, Ungarn, da haben alle ein paar Chancen. Und das ist natürlich jetzt schon das erste Spiel. Wenn einen der beiden hier ein Sieg gelänge, dann ist das fast das sichere Weiterkommen durch den vierten Platz. Eine Niederlage für einen anderen könnte aber eben auch bedeuten, Mensch, ich bin einer dieser drei Mannschaften, die gleich fast auf sind in der Gruppe, die am Ende rausfliegen. Also hier geht schon echt direkt um viel, würde ich sagen, in dieser deutschen Gruppe gerade. Bei Ungarn gegen Schweiz. Und ich sehe das Spiel auch ziemlich ausgeglichen, wenn ich mir die Leistungen der Nationalmannschaften angucke und den Kader. Ich glaube, die Schweiz vielleicht ein bisschen besser bekannt im deutschsprachigen Raum, was die Mannschaft angeht, ne? Da kennst du viele Spieler. Aber Ungarn hat eine tolle Quali gespielt, ein paar gute Spiele jetzt abgeliefert, hat mit Dominik Csibalyi auch einen absoluten Starspieler natürlich mit im Kader. Und deswegen muss ich sagen, ja, für mich sehr, sehr ausgeglichenes, spannendes Duell, wo es auch schon echt um viel, viel geht.
Absolut. Vielleicht geht es ja um Rang 2 hinter Deutschland,
Ja,
wer
oder um
weiß.
drei, auch das wäre wichtig, ne?
Um 3 geht es definitiv. Um Rang 3. erinnere an die Vorschaufolge. Da hatten wir, glaube ich, einen anderen Zweitplatzierten getippt, du und ich. Ich nehme das mal jetzt nicht vorweg. Ich lasse das jetzt mal als Cliffhanger so stehen, damit sich die Leute natürlich noch die Folge anhören, die ja auch noch up to date ist, die natürlich noch aktuell ist. Von daher, kleines, spannendes Aufeinandertreffen. Ich blicke direkt mal auf die Quoten zum Einstieg. Da ist die Schweiz leichter Favorit, sicherlich auch ja, wegen des Namens und wegen der größeren Turniererfahrung. Sind ja regelmäßig bei den letzten Turnieren immer dabei gewesen, sehr viele Spieler, die man aus der Bundesliga kennt. Und deswegen haben sie, vielleicht auch deswegen, haben sie zwei 30er-Quoten und die Ungarn haben drei 30er-Quoten. Also da ist die Schweiz eher der Favorit oder in der Favoritenrolle. Bei der Favoritenrolle haben sie eher die Nase vorne. Zeigt aber auch auf, das ist eines dieser Spiele, die trotzdem auf Augenhöhe stattfinden, die trotzdem super spannend sind. Das wird genauso gelten, sicherlich für Ungarn, Schottland, für Schweiz, Schottland, die anderen Spiele. Das sind sehr, sehr schwer zu tippende Spiele, schwer zu prognostizierende Spiele, wie ich finde, vorab. Von daher einen klaren Favoriten habe ich jetzt hier nicht. Ich kann mir hier vieles vorstellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber den Schweiz-Sieg, der würde mich dann irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen überraschen. Schweiz ist ja jetzt kein Underdog. Aber ich habe ihn eher nicht auf dem Zettel vorab.
Ja, also die Schweiz, für mich ist es auch so ein bisschen so, Ungarn hat ja ein bisschen mehr dieses Upset-Potenzial für mich noch drin, dass es eine Überraschungsmannschaft sein könnte als die Schweiz, einfach vom Gefühl her. Und dann, also erstmal sei es natürlich auch gesagt, du hast die Quoten genannt, jeder, der echt tippt, nur nachdem er sucht, wo gibt es irgendwie gute Quoten. Ich finde schon diese 3,30er, 3,40er-Quoten in diesem Aufeinandertreffen auf Ungarn recht hoch, weil es für mich ein sehr ausgeglichenes Spiel ist. Und wenn die Chancen fast 50-50 stehen und auf der einen Seite kriegst du 3,40er-Quoten, auf der anderen 2,30er-Quoten, sind die 3,40er-Quoten schon mal deutlich interessanter, würde ich sagen. Also ich finde, das kann man zumindest mal kurz in den Raum werfen, wenn man echt immer nur nach Quoten tippt. Ansonsten bin ich bei dir, so ein Schweiz-Sieg, ich weiß auch nicht warum. Es ist so ein Gefühl, das werden wir vielleicht nicht unbedingt sehen. Bei mir sind sie ja mit 2 Punkten weitergekommen im Turnierbaum. Heißt, die sind zwar weitergekommen, gewonnen haben sie nicht und dann sind sie ausgeschieden. Dann haben wir die bei meinem Tipp sogar trotz Weiterkommen keinen einzigen Schweiz-Sieg in diesem Turnier. Und dem muss ich auch treu bleiben. Ich muss trotzdem auch sagen, dass es mir hier schwerfällt, ja, zwischen Unentschieden und vielleicht kann Ungarn echt so ein Ausrufezeichen setzen, hin und her zu schwanken. Logischerweise hört man daraus, was ich ganz cool finde von den Quoten her hier echt, ist die doppelte Chance. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Du schließt eigentlich den Schweiz-Sieg am ehesten aus. Wenn wir also tippen, Ungarn gewinnt oder es gibt ein Unentschieden, kriegen wir bis 1,65er Quoten. Das ist für so einen Kombischein in so einem Turnier völlig in Ordnung als Quote. Du hast zwei Spielausgänge drin. Du hast drin, was Alex Tröker für eine Meinung hat. Das ist ja auch immer wichtig, wenn man tippt. Also ich bin damit ganz zufrieden.
Ja, ich wollte es auch ausführen, dass ich den Ungarn-Sieg eher vorne habe, auch weil die Quoten lukrativ sind. Also es ist Risiko dabei, aber der Value ist einfach höher auf den Ungarn-Sieg bei Dreierquoten, finde ich sehr, sehr spannend. Aber natürlich kann es auch einfach 1-1 ausgehen oder 0-0 zum Auftakt, glaube ich. Das sollte man auch nie vergessen. Ich glaube, es ist eher unüblich, dass es einen Shootout gleich im ersten Spiel gibt, weil beide in aller Regel nicht verlieren wollen, das erste Spiel, damit sie nicht komplett unter Druck sind. Von daher würde ich hier zum Beispiel eher weniger Tore erwarten, also unter 2,5 wäre ein Tipp, wenn man sich im Dreiweg komplett fernhalten will, wenn man sagen will, boah, gar keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgeht. Fair enough, dann empfehle ich unter 2,5, weil ich glaube, beide werden eher ein bisschen ja, abwartender agieren, nicht zu viel ins Risiko wollen. Und beide können ja wahrscheinlich auch mit dem Unentschieden grundsätzlich leben, weil zumindest nicht verloren. Ich setze aber trotzdem auf Ungarn, zum einen wegen der Quote, zum anderen, sie sind in der EM-Quali unbesiegt geblieben. Keine Niederlage kassiert, finde ich sehr, 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 sehr bemerkenswert. 5 Siege, 3 Unentschieden gegen Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien. Also ist jetzt auch nicht. Ja, die allerleichteste Gruppe, ne? Kein San Marino, kein Liechtenstein, Färöer dabei und trotzdem ja, ungeschlagen geblieben, fand ich durchaus bemerkenswert. Auch eine gute Abwehr gehabt. Sie haben ja zuletzt sowieso ja einen klaren Aufwärtstrend erkennen lassen, wenn wir uns an die letzte Euro
Ja.
erinnern gegen Deutschland. Da hatte Deutschland als klarer Favorit im letzten Gruppenspiel so dermaßen Probleme. Ich glaube, Goretzka war es 4, 5, 6 Minuten vor Schluss, der irgendwie diese sehr, sehr starken Ungarn knacken konnte. Die Ungarn haben auch in der Nations League die Deutschen besiegt und sind ja auch, glaube ich, Erster geworden vor England. Und Italien in einer brutalen Gruppe. Also ich sehe bei Ungarn einen klaren Aufwärtstrend. Ich habe das Weiterkommen der Ungarn getippt und deswegen glaube ich, können sie dieses Spiel zum Auftakt direkt gewinnen oder werden es zumindest nicht verlieren.
Ja, das ist doch schön, dass wir hier dann am Ende zu einer einhelligen Meinung quasi gekommen sind. Jetzt kommen wir zu deiner Expertise quasi. Wir kommen zu der spanischen Nationalmannschaft. Die spielt gegen Kroatien. Das ist im Gegensatz zu vielen anderen Spielen jetzt wirklich auch ein Spiel, ja, wo zwei Granden des internationalen Fußballs zuletzt aufeinandertreffen. Kroatien vielleicht in der Wahrnehmung immer noch nicht ganz so groß wie Spanien, aber man muss sagen, die Kroaten ja bei gerade Weltmeisterschaften eigentlich immer verlässlich unter den letzten vier, ne? Also schon eine große Fußballmannschaft, gerade in den letzten Jahren, gerade in dieser Generation, die, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, für mich seit 20 Jahren irgendwie ausläuft, aber immer noch anhält. Also die Kroaten sind weiter gut dabei, haben sich wieder für die EM qualifiziert und sind sicherlich eine der Mannschaften in dieser sehr, sehr schweren Gruppe, die sich trotzdem weiterkommen ausrechnen. Jetzt geht's gegen Spanien. Ja, die sind trotzdem für mich so ein bisschen, gerade in der Gruppenphase noch, in den K.O.-Spielen können wir dann drüber reden, wie eiskalt sie wirklich sind, aber in der Gruppenphase schon noch großer Favorit. Also ja, es ist ein spannendes Spiel mit leicht spanischer Favorisierung bei mir.
Mit leicht spanischer Favorisierung auch bei den Wettanbietern. 1,90 gibt es auf Spanien, also die ist gar nicht so leicht. Viererquoten auf die Kroaten, das ist dann doch eher ja klarer als vielleicht vorab erwartet in einer brutalen Gruppe, ne? Super schweren Gruppe mit Italien noch und dann Albanien fällt vielleicht ein bisschen ab, aber viele Ausrutscher kannst du dir da nicht erlauben in dieser Horrorgruppe. Von daher leicht spanisch favorisiert, ja, aber boah, auch super, super schwer. Zum vierten Mal in Folge gibt es übrigens bei der EM diese Paarung, auch bemerkenswert, wie häufig die aufeinandertreffen. Bei der Nations League trafen sie ja zuletzt auch im Finale aufeinander, da gab es ein 0-0, am Ende dann einen Sieg Spaniens nach Elfmeterschießen, aber da war schon knapp zusammen bei den bei der letzten EM gab es ja dieses verrückte 5-3 der Spanier in der K.O.-Runde, falls wir uns erinnern. Dann in der Nations League trafen sie auch 2018 aufeinander. Da hat einmal Spanien gewonnen, einmal sogar Kroatien. Also die beiden, ja, geben sich's regelmäßig zuletzt bei Turnieren und bei Endrunden. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich sehr, sehr gut kennt. Und das ist vielleicht unterm Strich dann trotzdem ein sehr ausgeglichenes Spiel wird mit Favoritenrolle Spanien, ja. Aber wie sehr werden wir überrascht, wenn es am Ende dann unentschieden ausgeht? Ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Auch weil ich ja gesagt habe, im ersten Spiel, da willst du noch nicht so viel riskieren. Da bist du vielleicht nicht bereit, hinten komplett aufzumachen, nur weil es unentschieden steht. Spanier werden auf Ballbesitz gehen, wie es ihrer Natur entspricht. Die Kroaten werden situativ immer mal tiefer verteidigen, glaube ich. Und dann könnte es wieder so ein super enges Spiel werden. Nochmal, die letzten Spiele waren auch alle sehr, sehr knapp, ne?
Also wie gesagt, es gibt ja eh nicht diesen krassen Underdog wie bei WMs manchmal jetzt bei dem EM-Teilnehmerfeld aus 24 Mannschaften. Und um darauf auch nochmal zurückzukommen, ich finde sowieso, dass dieser unter 2,5 Tore-Tipp für Gruppenspiele, in denen es schnell um viel gehen kann, in vielen, vielen Spielen, über die wir heute sprechen und die auch in den nächsten Tagen anstehen, wahrscheinlich ein sehr valider Tipp ist. Also wer Over-Under-Tore tippen möchte, der hat bei der EM, glaube ich, gerade in dieser Gruppenphase gute Karten mit ein paar Under-Tipps. Das sei einmal kurz noch angeschlossen zu dem, was du eben dazu ausgeführt hast. Ansonsten will ich einmal kurz ein bisschen auf Kroatien gucken und erklären, warum ich sage, jetzt reicht es endlich. Jetzt sind sie nicht mehr in dieser goldenen Generation. Ich finde, du kannst es schon an so ein paar Spielern festmachen auf einmal, ne? Du hast dann Brozovic, der eigentlich bei Inter ja auch noch herausragend war in den letzten Jahren, der wirklich wichtig war im Mittelfeld, der spielt jetzt in Saudi-Arabien. Das ist schon auch, was die spielerische Qualität von Woche zu Woche angeht, ein Abfall. Du hast einen Luka Modric, wahrscheinlich die Figur überhaupt, der schon auch in diesem Jahr mehr und mehr Rotationsspieler noch geworden ist bei Real Madrid. Es war eher immer der Spieler, der die letzten 20 nochmal ran darf. Und dann vielleicht auch noch eine der prominenteren Namen, der noch aus dieser goldenen Generation dabei ist, Ivan Perisic, mittlerweile 35 und eben auch nicht mehr dieser Dauerläufer, der er lange bei seinen Clubs war, sondern da auch so ein bisschen mehr im Abseits. Also ich finde, du siehst schon so, okay, diese alte Generation ist ja entweder schon in Rente, wir sehen ja jetzt kein Rakitic und Co. mehr, oder diese Aushängeperson, da hat sich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren echt noch mal was getan bei den Kroaten, was auch das Ganze ja im Clubfußball angeht. Und deswegen ist diese Mannschaft für mich schon, wenn ich drauf gucke, ehrlich gesagt eine der schwächeren Mannschaften, die Kroatien in die Turniere geführt hat, wenn man überlegt über die jetzige Form, während Spanien natürlich immer noch ja mit super viel Spielfreude und Stärke besetzt ist, mit einem Lamine Jamal, der natürlich tolle Karten hat auf irgendwie Youngster des Turniers, ne, oder auch da wirklich sich noch mal die Karriere jetzt schon irgendwie vergolden könnte. Also ich sehe da viel mehr Qualität bei den Spaniern und deswegen ist es für mich tatsächlich jetzt mal nach all den Jahren sollte man Kroatien nicht schwachreden, aber das hier ist für mich der Gruppenfavorit Spanien, fast Zweierquoten. Ich nehme die hier mit, ich treffe hier mal eine ganz klare Aussage und sage, Spanien gewinnt das.
Ja, das freut mich persönlich natürlich, dass du hier so klar auf Spanien gehst, klarer als ich. Die Spanier haben es natürlich klug gemacht in der Vorbereitung zur EM, sich zwei leichte Gegner eingeladen, Andorra und Nordirland, ein 5-0, ein 5-1 gefeiert, easy Siege und damit natürlich Selbstvertrauen getankt. Gradmesser waren die beiden Gegner natürlich keine, aber eben, du hast Selbstvertrauen getankt, gute Stimmung getankt vor der EM ist auch nicht so unklug, ne? Gleichzeitig die Kroaten, die haben es anders gemacht. Die haben sich das letzte Spiel, das Testspiel, Generalprobe, einen richtig knackigen Gegner geladen. Es ging gegen Portugal in Portugal, da gewann Kroatien mit 2-1. Da haben sie wieder gezeigt, hoppla, vielleicht sind sie doch noch nicht über ihrem Zenit, wie du es ansprechen willst. Ja, es war nur ein Testspiel, aber trotzdem beeindruckend, dass du da in Kroatien gewinnst, in einer erneut sehr, sehr ausgeglichenen Paarung, was ich so von den Statistiken gesehen habe. Das hätte wieder in beide Richtungen gehen können, aber sie sind einfach sehr, sehr abgezockt. Deswegen will ich nicht den Fehler machen, sie hier zu unterschätzen und zu sagen, nee, die verlieren auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende unentschieden ausgeht. Ich sage es ganz ehrlich, das Unentschieden zur Halbzeit, vielleicht steht es nicht am Ende, aber zur Halbzeit ein Unentschieden-Tipp, den habe ich hier ehrlich gesagt auf dem Zettel. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Erstes Spiel, es geht halt erstmal mit 0-0 in die Kabine. Das ist der Tipp, den ich hier, ja, wie gesagt, ein bisschen favorisiere am Ende. Vielleicht gewinnt Spanien das und wird seiner Favoritenrolle gerecht. Mich würde es natürlich freuen aus spanischer Sicht. Aber die Kroaten sind so abgezockt. Die
Ich meine,
darf man nicht
unentschieden
nur
zur
unterschätzen.
Halbzeit kann ja auch gut sein. Spanien braucht ja ein paar mehr Anläufe, um das Tor zu treffen. Vielleicht ist es dann das.
Ja, zumindest war es so bei den letzten Endrunden oder bei letzten Euro. Da waren ja ein paar ja, witzige Spiele dabei. Man weiß nie, ne? Ketchupflasche, du rüttelst dran, mal kommt gar nichts und dann kommt sehr viel auf einmal. Das weiß man in Spanien oft nicht. Ja, sie sind auch für mich der Favorit, auch in der Gruppe. Siehe Vorschaufolge. Aber Auftaktspiel ist eine knifflige Sache, erst recht gegen diese abgezockten Kroaten.
Ja, also knifflig wird's auf jeden Fall. Trotzdem tippe ich hier auf meinen Favoriten und wir bleiben in der Gruppe auch. Italien, Albanien spielen am, Entschuldigung, einmal kurz gucken. Ist es noch am Samstagabend? Ja. Also spielen noch am selben Tag. Und das sind ja die anderen beiden Mannschaften aus der Gruppe. Heißt, hier haben wir die ganz klare Situation. Albanien, der vermeintliche Underdog dann doch in dieser Gruppe. Italien, die Mannschaft, die endlich mal wieder positive Schlagzeilen schreiben will nach den letzten Jahren. Obwohl sie amtierender Europameister sind. Das ist alles so ein bisschen konfus, das unter einen Hut zu bringen in wenigen Sätzen über Italien. Ne? Es ist der amtierende Europameister, der die WM-Qualifikation verpasst hat, wo irgendwie alle, ja, ein halbes Jahr nach dem Sieg bei der EM spätestens schlechte Laune hatten und von einem großen Umbruch geredet haben. Und jetzt werden wir das erste Mal sehen, wie weit ist dieser Umbruch wirklich. Wir haben mit Christian Bernhard geredet in der Vorschaufolge, dann so einen kleinen tieferen Einblick dann auch in die italienische Nationalmannschaft gegeben hat. Aber klar ist, die haben richtig Druck, weil dieses Albanien-Spiel in dieser Gruppe mit Spanien und Kroatien, das musst du gewinnen. Das kann wirklich darüber entscheiden, wie du weiterkommst und ob du weiterkommst.
Absolut. Da sind wir wirklich beim Thema ganz klarer Favorit gegen einen der größten Außenseiter, vielleicht zumindest in der Gruppenkonstellation. Und da musst du gewinnen. Da gibt es nichts drum herum zu reden, wenn du danach dann gegen Kroatien und Spanien ran musst. Dann solltest du hier unbedingt vorlegen. Ich glaube, Italien, Spanien ist auch das letzte Spiel in dieser Gruppe, wenn ich mich nicht täusche, am letzten Spieltag. Da ist dann richtig Druck auf dem Kessel. Du musst vorlegen aus italienischer Sicht, keine Frage. Sie sind natürlich auch der Favorit jetzt. Sie haben sich jetzt ja auch wieder gefangen in der EM-Quali, auch wenn es ja durchaus zittrig war. Ne? Im letzten Spiel, da gab es ja schon ein kleines Endspiel gegen die Ukraine, da reichte den Italienern in der EM-Quali, wir erinnern uns, mit Ach und Krach ein 0-0. Ich glaube, in Leverkusen wurde das Spiel ausgetragen auf neutralem Geläuf. Da haben sie schon gezeigt, ja, mit Ach und Krach ist man durchgekommen, ich sag's mal so. Wurde ja Zweiter hinter England, ne? Am Ende waren es ja 14 Punkte, genauso wie die Ukraine, genauso viele. Es wurden nur 4 der 8 Spiele gewonnen. Also die Italiener sind Favorit, aber sind sie auch so gefestigt, dass man hier sagen kann, ja, das gewinnen sie auf jeden Fall locker leicht, vielleicht mit Handicap, vielleicht völlig ohne Zweifel. Weiß ich nicht.
Na, der Handicap-Tipp muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aber ich glaube auch hier der zu Null-Tipp am Ende, vielleicht da liegend Italien durchaus bekannt als Land, das gerne und gut verteidigt, wenn möglich. Und Albanien dann einfach eben ja, im Vergleich doch, ja, die fehlende Qualität im Kader, gerade in der Offensive. Ne? Verteidigen fällt vielen Mannschaften leichter, da wird Italien sicherlich arbeiten müssen. Wieder ein Tipp mit unter 2,5 Toren, könnte ich mir auch vorstellen. Aber hier auch der Tipp, der Favorit gewinnt am Ende. Vielleicht wirklich nur 1-0. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten anspricht, ehrlich gesagt, in dieser Paarung, weil ich einfach ja auch aus Tippsicht oft die Erfahrung gemacht habe, sei es in so Gruppenphasen von Turnieren, also Länderspielturnieren oder auch Clubturnieren wie der Champions League, das ist schon die Phase, wo sich's oft lohnt, mal Kombischeine auf Favoriten zu spielen einfach. Und hier haben wir eine relativ große Diskrepanz. Das ist jetzt nicht das höchste Lob für mich. Ich glaube, Italien, Spanien wird zum Beispiel, oder auch Italien, Kroatien könnte nochmal die Grenzen aufzeigen, wo Italien gerade wirklich steht. Albanien, einfach undankbar in dieser Gruppe, werden sicherlich einen Kampf liefern, aber Albanien ist für mich eben auch nicht die Mannschaft, die ich auf dem Zettel habe für die ganz große Überraschung. Und deswegen tippe ich hier am Ende auf Italien. Besten Falle ohne Gegentor, dann werden die 1,40er-Quoten, die es sonst gäbe, noch einen Ticken attraktiver. Und das ist mein Tipp hier.
1-0 Italien, das klingt irgendwie, klingt so, als wenn es wahr werden könnte. Das klingt nach nicht unwahrscheinlich, ne? Wollen wir mal echt sagen, wobei sind die Italiener noch, ja, werden sie noch dieser romantischen Sichtweise gerecht, dass sie irgendwie mit 1-0 gewinnen. Muss ja nicht immer sein, aber ich könnte es mir tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Blick noch auf die Albaner, die ihre Gruppe B, nicht Gruppe B, sondern ihre EM-Quali-Gruppe auch als Sieger abschlossen, unter anderem vor den Tschechen. Also das war auch bemerkenswert, dass sie wirklich auch als Gruppensieger da hier in die EM starten. Aber unterm Strich, du sagst es, ich habe die Italiener schon auch auf dem Zettel. Und wir hatten ja beide durchgetippt, dass Albanien punktlos Letzter wird. Von daher kann ich jetzt 3 Tage später nicht sagen, die holen jetzt plötzlich einen Punkt. Ich gehe auch auf den Italien-Sieg und ja, du hast mir das 1-0 der Italiener sehr schmackhaft gemacht. Also mit einem Torunterschied gewinnt Italien, kann man ja auch hier und da tippen. Wäre dann vielleicht ein ja, valider Tipp oder eben das zu Null der Italiener oder eben weniger Tore vielleicht. Bin ich gespannt. Oder wir sehen ein forsches Italien. Das will ich jetzt nicht ausschließen grundsätzlich. Aber ja, Albanien, wenn die defensiv stehen und du willst nicht zu viel riskieren und das eine Mal kommst du dann durch, dann könnte wirklich am Ende das 1-0 zu Buche stehen.
Ja, schön, dass wir uns auch da einig sind und ich weiß, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, nämlich dabei, dass wir neben beidfüßig und neben unserem Podcast noch weitere tolle Sachen von der Wettbasis während der EM haben, die wir euch mal kurz ans Herz legen wollen, nämlich unter anderem auch ein Tippspiel im Wettbasis-Predictor gegen Guido Buchwald. Und da geht's am Ende sogar um Cash-Preise. Anmeldung ist kostenlos. Also guckt da auf jeden Fall auch gerne mal vorbei beim Wettbasis-Predictor-EM-Tippspiel. Oder wie gesagt, einfach mal jederzeit auf wettbasis.com. Da werdet ihr, glaube ich, rundum versorgt. Und neben der EM geht dann ja auch noch die Copa America los. Also wer wirklich alles im Blick haben will, der braucht eine gute Seite, wo alles in der Sportwelt für einen aufgefangen wird. Und das ist sicherlich wettbasis.com. Deswegen sei euch das auch nochmal ans Herz gelegt, da vorbeizuschauen. Während wir jetzt auf den zweiten vollen Tag, EM-Tag, schauen, nämlich den Sonntag. Und da auf das erste Spiel, nämlich Polen gegen die Niederlande. Das sind zwei Mannschaften aus dem europäischen Fußball. Das klingt gar nicht so stark vielleicht nach Underdog gegen Favorit wie Italien, Albanien. Für mich ist es mit das leichteste Spiel zu tippen in dieser Konstellation. Das ist für mich ein Niederlandesieg.
Das leichteste Spiel, also leichter als Italien, Albanien, ja. Leichter als Deutschland, Schottland. Und bei Deutschland, Schottland hast du den Handicap-Tipp, ja. Sogar, okay, auf dem Zettel gehabt. Ja, man muss natürlich dazu sagen, vielleicht spielt eine Rolle, dass es für dich so leicht ist, dass Polen auf Robert Lewandowski verzichten muss, weil er mindestens im ersten Spiel ausfällt. Ich glaube, mit muskulären Problemen oder einer Muskelverletzung, wobei eine schwere Muskelverletzung wäre ja eigentlich das EM aus. Mhm. Also vielleicht ist es, offenbar ist es eine leichtere, aber Berichten zufolge fehlt er mindestens in diesem ersten Spiel. Ist natürlich ja ein schwerer Schlag für die Polen, wobei man ja auch sagen muss, wenn man so auf die letzten Endrunden guckt, vor allem die letzte WM, so gut war Lewandowski vorne auch nicht eingebunden. Er tat sich ja schon schwer, weil die Polen so dermaßen destruktiv und defensiv agiert hatten, dass er kaum irgendwelche Bälle, geschweige denn Torchancen oder Tore erzielen konnte. Und dann blicken wir auf die Niederlande, wenn wir schon von Ausfällen sprechen. Koopmeiners fällt aus. Frenkie de Jong wurde nicht rechtzeitig fit mit seiner Knöchelverletzung, die er seit vielen Wochen hat. Musste verletzt abreisen, also auch bei der Niederlande gibt es schwerwiegendere Ausfälle, wichtige Stammspieler, die nicht fehlen, die nicht dabei sind, die fehlen werden. Gerade im Herzstück, ne, im Mittelfeld der Mannschaft, dann so ein Ausfall, den musst du natürlich auch erstmal kompensieren.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es leichter fällt, weil sie die generelle spielerische Anlage anders in diesem Team haben. Und Polen ist ja schon, also erstens in den letzten Turnieren wirklich eher negativ aufgefallen. Und jetzt eben Lewandowski, du hast es gesagt, es war in den letzten Jahren immer so ein bisschen die Frage, kann Lewandowski diese sehr mittelmäßige polnische Generation zu irgendwas tragen oder scheitert er daran? Er ist sogar dran gescheitert, wenn er selber gespielt hat, sogar in seinen besten Jahren ist er dran gescheitert, diese Mannschaft weiterzutragen. Jetzt fehlt er da auch noch. Ich sehe da einfach wenig Chancen. Wahrscheinlich auch auf ein Tor dann ohne Lewandowski. Also auch das wäre natürlich wieder hier ein Tipp, dass Polen eben auch torlos bleibt. Niederlande tut sicherlich weh, gerade Frenkie de Jong. Der ja auch gesagt hat, neben Info, dass es vielleicht auch an Barca liegt, dass er jetzt nicht fit ist, aber naja. Auf jeden Fall, Entschuldigung, kleiner Seitenhieb an Alex, der es ja mit dem FC Barcelona hält. Und trotz allem, sage ich, die Niederlande kann es deutlich besser kompensieren als jetzt eben auch noch den Lewandowski-Verlust, der immer eigentlich... Lass uns doch ehrlich sein, Alex. Wenn wir über dieses Spiel geredet hätten, wir hätten darüber geredet, wie die einzige Hoffnung ist, dass Lewandowski nochmal ein richtig gutes Turnier spielt. Und jetzt ist er auch nicht dabei gegen die Niederlande. Dann habe ich auch keine Hoffnung, dass es hier was anderes gibt als ein Niederlande-Sieg.
Na, das ist mir zu pessimistisch. Das ist mir zu, weiß ich nicht. Vielleicht unterschätzt du die Polen auch.
Nee.
Vielleicht unterschätzt du die Polen trotzdem. Nee. Vielleicht, ja, ein bisschen. Denn... Sie haben es anders gemacht als die Spanier. Sie haben sich nicht hier Fallobst eingeladen in den letzten beiden Testspielen, sondern zwei andere EM-Teilnehmer, die Ukraine und die Türkei, und beide geschlagen jetzt im Anfang Juni in der kleinen Testspielphase. Es gab ein 3-1 gegen die Ukraine und ein 2-1 gegen die Türkei. Und diejenigen, die unsere Langzeitfolge gehört haben, haben mitbekommen, von der Türkei halten wir schon was. Den trauen wir hier die K.O.-Runde zu, je nach Auslosung vielleicht sogar ein Schrittchen weiter. Und dann finde ich es dann doch bemerkenswert, dass die Polen beide schlagen konnten. Denn auch der Ukraine traue ich ja die K.O.-Runde zu. Von daher waren das, finde ich, zwei kleine Ausrufezeichen, die Polen da gesetzt haben. Jetzt soll man natürlich Testspiele nicht überbewerten, das ist schon klar. Aber ich will es zumindest erwähnen. Gleichzeitig EM-Quali, da hat mich Polen ja schon enttäuscht. Sie wurden ja nur Dritter hinter Albanien und Tschechien. Ja. Und kam ja nur über die Playoffs überhaupt zur EM, indem sie in Wales dann das Elfmeterschießen gewann. Also denkbar knapp war es. Es hätte knapper nicht sein können. Wer in dieser Gruppe nur 3 Siege in 8 Spielen holt in der EM-Quali, ja, der hat ein bisschen Hilfe benötigt, um zur EM zu kommen. Also das ist natürlich das Gegenbeispiel, dass man sagt, da haben die Polen schon enttäuscht. Und dann sind sie hier auch in dieser Todesgruppe gelandet, und wer ist so enttäuschend, wenn sie am Ende ausscheiden?
Ja, enttäuschend Letzter vielleicht, werden, aber nicht überraschend.
Aber vielleicht. Nicht überraschend, ganz genau. Ja. Und überraschend wäre dann eine Niederlage gegen die Holländer auch nicht. Deswegen setze ich auch auf die Holländer. Aber wie gesagt, nicht, weil ich so dermaßen wenig von Polen erwarte, sondern weil ich einfach glaube, in der Gruppe wird es so schwer, und die Niederländer sollten einfach ja besser sein als die Polen.
Dann machen wir erstmal hier einen Strich unter dieses Spiel, und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Partie am Sonntag. Slowenien gegen Dänemark heißt diese Paarung. Wir gehen also in Gruppe C rein. Die werden wir auch an diesem Sonntag dann quasi abschließen. Slowenien, Dänemark, das erste von zwei Duellen in dieser Gruppe. Ja, und das ist, ich sag mal so, nicht eine der absoluten Highlight-Gruppen. Und auch diese Paarung sorgt bei mir jetzt für weniger feuchte Hände als zum Beispiel Spanien, Kroatien. Aber trotzdem ist es natürlich eine Paarung, die jetzt nicht komplett unspannend ist. Ich würde sagen, nach den letzten Jahren geht Dänemark da als Favorit rein. Slowenien, haben wir ja drüber geredet, ist vielleicht dieser Gruppe am Ende, trotz ein, zwei Namen, die man aus Bundesliga und Co. kennt, natürlich allen voran, muss man auch sagen, trotz Jan Oblak, den man sicherlich im Weltfußball kennt, der im Tor stehen wird, vielleicht sogar die schwächste Mannschaft in dieser Gruppe oder die Mannschaft mit den schwersten Chancen aus Weiterkommen. Deswegen, wenn man das alles mit reinnimmt, Dänemark vielleicht leichter Favorit, aber es sind eben beides keine absoluten Top-Mannschaften. Das finde ich schon gehört zur Wahrheit, auch wenn es viel Lob immer für Dänemark gab, wo aber auch vielleicht eher eine emotionale Story dazu gehört als eine spielerische. Mir gefallen die Quoten hier gar nicht, Alex. Darauf will ich hinaus. 5er Quoten auf Slowenien und 1,70er Quoten auf Dänemark. Da ist mir der Unterschied zu groß. Ich hätte gerne gesagt, ach Mensch, und hier 2,10er Quoten Dänemark, die sind eigentlich Favorit, dann nehme ich das mit. Aber 1,70er Quoten gegen 5er Quoten, das wird dem Ganzen, glaube ich, nicht ganz gerecht. Das wird schon wie viele andere Spiele auch umkämpft werden.
Es könnte umkämpft werden, aber die Quoten kommen sicherlich auch daher, dass Slowenien noch nie gegen Dänemark gewinnen konnte. 6 Duelle gab es zwischen diesen beiden Ländern. Kein einziger Slowenien-Sieg, auch nur ein Unentschieden. Und die beiden haben sich ja jüngst bereits getroffen, nämlich sie waren in der gleichen Quali-Gruppe. Da schlossen sie beide mit 22 Punkten ab, also sehr, sehr souverän. Aber die Dänen gewannen eben jeweils gegen die Slowenen. Und nee, das ist gar nicht richtig. Sie haben 1 gewonnen, sorry, in Dänemark und 1-1 in Slowenien gespielt. Vielleicht rührt aber trotzdem auch daher die leichte beziehungsweise eigentlich eher klare Favoritenrolle der Dänen, die auch für mich ehrlicherweise der Favorit sind, sich am Ende durchzusetzen. Ich habe ja auch den Dänemark-Sieg schon auf dem Zettel. Es ist ja auch die Gruppe mit den Serben und den Engländern. Und ich habe ja gesagt, ich habe am Ende die Engländer und die Dänen vorne, vielleicht sogar gleich auf von den Punkten her. Und das heißt natürlich, dass ich dann folgerichtigerweise hier auf den Dänemark-Sieg tippen muss.
Ja, also ich glaube auch, das ist der wahrscheinlichste Ausgang. Ich habe gesagt, ich hätte mir nur einfach gewünscht, dass man hier dann doch bei den Quoten nicht ganz so eine Diskrepanz hat und dass sich dieser Tipp vielleicht noch ein bisschen mehr lohnt. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch gesagt, oft der Favoritentipp in diesen Gruppenphasen sinnvoll und sie sind für mich auch schon der Favorit. Da will ich gar nicht drum rumreden. Slowenien wird es in dieser Gruppe sehr, sehr schwer haben. Eben auch, weil, können wir eigentlich direkt zum nächsten Spiel kommen, in der Gruppe die anderen beiden Mannschaften Serbien und England heißen. Die werden aufeinandertreffen. Und ja, England natürlich der große Favorit, vielleicht auch Turnierfavorit mit all diesen großen Namen. Serbien, aber finde ich ja durchaus eine spannende Mannschaft. Gerade in der Offensive stößt auf viele Namen, wo du sagst, Mensch, die könnten bei so einem Turnier auch mal eine coole Rolle spielen. Ob das jetzt nochmal ein Tadic ist, ob das ein Kostic ist, ob das ein Vlahovic ist von Juve, ob das vielleicht dann auch ein Luka Jovic ist, der sicherlich nicht den perfekten Karriereweg nach Frankfurt gegangen ist, aber unbestritten Qualität hat. Im Mittelfeld haben wir unter anderem immer noch Milinkovic-Savic. Also das ist eine Mannschaft, die schon auf europäischem Niveau bestehen kann. Und auf der anderen Seite haben wir in England, das erstmal hier den großen Favoritendruck haben wird, das richtig schlechte Generalprobenspiele abgeliefert hat, das immer weiter mit Nominierung oder Nachnominierung jetzt auch zu kämpfen hat, ne? Jetzt geht gerade, bevor wir aufgenommen haben, kam die Meldung, dass vielleicht auch John Stones es nicht mehr rechtzeitig schafft, Oha, überhaupt fit zu sein. Und das ist natürlich auch ein Spieler einer Qualität, den du dann bei England irgendwie auffangen kannst, aber nicht wirklich 1-1 ersetzen kannst. Also, Serbien ist sicherlich nicht der Favorit in diesem Spiel, aber in dieser Gruppe für mich so ein bisschen das Dark Horse. Bei all den Namen, die ich gerade aufgezählt habe, kann man sich doch schon vorstellen, dass sie mal jemandem wehtun und vielleicht eben, was ich mir auch vorstellen kann, dass England hier nicht mit wahnsinnig berauschendem Fußball alle Gegner direkt vom Platz fegen wird.
Ich glaube, die Engländer können natürlich auch etwas angespannt und nervös sein. Was dazu beigetragen hat, zu dieser Anspannung, ist das 0-1 gegen Island. Wirklich, boah, ne. Ja, durchaus, ich will jetzt nicht sagen peinlicher Auftritt, aber es ist ja nur ein Testspiel und na, da gibt man nicht Vollgas, man will sie nicht verletzen, aber in England, ich glaube in Wembley wurde wie immer gespielt, 0-1 gegen Island, eine Nation, die sich gar nicht qualifiziert hat, zu verlieren. Ja, war schon ein Rückschlag, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Stimmung, die im Land vorherrscht, sicherlich. Vielleicht auch, was so ein bisschen das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen angeht der Engländer. Also die müssen das erstmal hier auf den Platz bringen gegen die Serben, die brennen werden, die alles raushauen werden, die sehr gute individuelle Akteure haben, ne, mit sehr viel Europaerfahrung bei großen Clubs in den großen Ligen, die aber das nicht immer auf den Platz bekommen. Also diese Einzelspieler sind einfach nicht immer so gut zusammen als Gemeinschaft, als Team, wie sie es eigentlich sein müssten. Wenn wir auf die letzte WM blicken, da haben sie mich enttäuscht in einer, wie ich fand, machbaren Gruppe. Vor allem in der Abwehr waren sie da sehr, sehr, ja, sehr, sehr anfällig. Wenn wir auf die EM-Quali blicken, da wurden sie Zweiter hinter Ungarn, gewannen aber nur 4 ihrer 8 Spiele, unter anderem gegen Bulgarien, die sieglos blieben, konnten sie zu Hause einmal nicht gewinnen. Also da war der ein oder andere Ausrutscher dabei, der ein oder andere ja auch ja, unerwartete Punktverlust. Gegen Ungarn wurden zum Beispiel beide Spiele verloren. Deswegen, sie bringen das nicht immer auf den Platz, wie ich finde, das, was sie eigentlich auf den Platz bringen könnten. Nichtsdestotrotz werden sie gefährlich sein für die Engländer, die vielleicht selber noch nicht so ganz wissen, wo sie stehen. Die wissen, dass sie der Favorit sind, aber auch, dass sie Druck haben, dieses erste Spiel gewinnen zu müssen. Und die ja auch sich fußballerisch bei den letzten Endrunden, ob EM oder
Ja.
WM, ja nicht immer mit Ruhm bekleckert haben, ne?
Ja, auf jeden Fall auch ein Punkt, der bei mir mit reinspielt. Ich glaube, so wie England Fußball spielt und so wie die Stimmung gerade ist, wird sich dieses Team richtig in dieses Turnier reinarbeiten müssen. Sie haben natürlich die Qualität, aber ich glaube nicht, dass sie von Anfang an so dieser ganz großen Turnierfavoritenrolle unbedingt gerecht werden. Ich glaube, das wird ein richtig zäher Weg und da sind wir wieder bei der Art, wie England Fußball spielt. Das ist ja auch eben öfter mal ein bisschen zäh. Für mich ist deswegen neben am Ende dem Tipp, dass England hier wahrscheinlich gewinnt, trotzdem ein echt ziemlich naheliegender Tipp aus meiner Sicht das Unentschieden zur Halbzeit. Dass wir eben reingehen mit einem England, das sich schwer tut, mit einem Gegner, der sich wehrt und dass wir zur Halbzeit noch nicht eine Entscheidung in Richtung des vermeintlichen Favoriten sehen, weil sie sich eben reinarbeiten müssen, weil sie Fußball spielen, der reinarbeiten bedeutet. Und deswegen finde ich das Unentschieden zur Halbzeit hier gar nicht verkehrt als Tipp, weil das für mich auch so ein bisschen exakt diesen Punkt symbolisiert. Aus meiner Sicht müssen sie sich reinarbeiten.
Reinarbeiten klingt nach wenig Toren, klingt nach zähem Spiel, klingt nach, ja, so viel wird gar nicht passieren, klingt nach under 2,5 Tore, also vielleicht klingt nach am Ende doch ein 1-0 der Engländer mit Ach und Krach, wie es ja gefühlt zumindest bei recht vielen Endrunden, zuletzt vor allem unter Southgate war, ne? So
Ja.
1-0, 2-0 Arbeitssiege, wo sie viel Kontrolle haben, wenig zulassen, aber auch wenig Esprit offensiv entwickeln. Und am Ende dann doch irgendwie mit Ach und Krach, oder nicht immer mit Ach und Krach, aber irgendwie, ja, ein bisschen mit biederen Auftritten siegen. Also es könnte sein, dass es ja am Ende zu so einem 1-0, 2-0 wird. Vielleicht mit Gegentor 2-1, dann wäre natürlich das Under 2,5 würde dann nicht mehr ankommen. Aber ja, irgendwie so in die Richtung könnte ich es mir gut vorstellen. 1-0, 2-0 oder 2-1 England.
Ja, und die Tore fallen nach der Halbzeit. Dann haben wir doch alles drin, was wir hier bei diesem Spiel kommen sehen. Damit würde ich sagen, kommen wir auch mal zum Schluss bei unserer ersten Vorschaufolge auf die EM-Spiele. Logischerweise machen wir dann direkt weiter. Wir sind dann ja auch immer noch am ersten Spieltag. Wir haben noch gar nicht über die Gruppen E und F gesprochen. Das sind weitere 6 Spiele, die dann eben anstehen werden am Montag und Dienstag. Auch da bekommt ihr dann natürlich direkt die nächste Folge von uns, dass ihr auch alle 6 dieser Spiele vorbesprochen bekommt. Und dann machen wir am Dienstag schon weiter mit dem zweiten Spieltag. Da warten dann ja wieder erstmal die Gruppen A, B und C. Über die werden wir auch sprechen. Also, es sei euch generell ans Herz gelegt, wir werden richtig, richtig ballern in diesem Turnier. Richtig viel machen, um dieses Turnier gut für euch zu begleiten und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr wirklich keine der jetzt vielen, vielen Folgen rund um diese Euro 2024 im eigenen Land. Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt und wir freuen uns, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.